Click and Rush Episode 33. Ich bin @UliHebel auf X, auf Instagram, auf Blue Sky und LinkedIn, glaube ich.
Ich bin @JochimHebel auf denselben Plattformen und habe insgesamt wahrscheinlich heute 4 Stunden geschlafen, keine Ahnung warum, aber da seht ihr mal, wie sehr ich mich für euch quäle.
Ja, oder die Zuhörenden sich über dich quälen, weil sie das jetzt anhören
müssen.
Das
kann man auch sagen. Das kann man auch sagen. So kann man es auch sehen, ja.
Wir haben absolut den 37. Spieltag hinter uns. Der war geteilt aufgrund des FA Cup Finals, das am Samstag im Wembley stattgefunden hat. Bevor wir das aber machen, würde ich wahrscheinlich mal sanft reingleiten in diese Episode mit dem Thema, das irgendwie noch da ist, was jetzt kein sportliches großartig ist, aber es gilt ja dann einen Nachruf zu machen auf den Goodison Park, der das letzte Mal im Einsatz war am Samstag. Das ist dann abgesetzt gewesen, das frühe Spiel gegen Southampton. Everton hat sogar nochmal gewonnen hinten raus. Wie geht's dir, wenn du daran denkst, dass du jetzt den Goodison Park nicht mehr sehen wirst? Ich habe auch schon, und ich weiß das, mir haben ein paar Leute geschrieben, ja, die Frauen spielen doch noch drin. Ja, aber das ist hier ein Premier League Kosmos, in dem wir sprechen, und deshalb ist es für mich so, dass der erstmal aus meinem Horizont raus ist.
Ja, also natürlich, ich habe halt seit Ewigkeiten nur dieses Stadion gesehen von Everton, deswegen klar, wird's fehlen. Trotzdem muss ich auch sagen, es ist natürlich in die Jahre gekommen. Und zwar klar und deutlich in die Jahre gekommen. Ich glaube, das sieht jeder. Es ist klein, es ist eng. Du kannst daraus nichts machen. Und dementsprechend kann ich schon total verstehen, dass man einfach dann irgendwann mal sagt, man möchte in ein neues Stadion ziehen. Das Stadion am Bramley Moorock ist, ja, kann man dann drüber streiten. Ich habe es ja schon mal erklärt hier, glaube ich, in dem Podcast, in dem ich alleine war, dass dieser Test-Event jetzt so halb funktioniert hat, ehrlich gesagt. Und das ist, also ich habe mir so ein Video auch mal angeschaut. Auch da haben mich viele darauf angesprochen, ob ich es nicht nochmal irgendwie zeigen kann. Kann man, glaube ich, googeln. Also es ist auch da nicht so perfekt abgemessen, wie ich das dachte. Also es ist auch da wieder alles sehr, sehr eng. Gerade so diese Auslaufzonen gibt's quasi gar nicht. Aber ja, trotzdem ist es einfach ein modernes Stadion. Ich glaube, und in der heutigen Zeit tun Vereine gut daran, einfach in neue Stadien zu ziehen. Du hast eine andere Vermarktungsmöglichkeit. Du kannst diese VIP-Boxen besser vermarkten. Du kannst dadurch Einnahmen generieren. Das macht alles Sinn. Deswegen ja, aus nostalgischen Gründen schade, dass es weg ist. Trotzdem muss ich auch sagen, zum Beispiel, ich sag's bei Tottenham eigentlich vor jedem Spiel, alle glorifizieren immer diese Kulttempel, total richtig, weil die haben natürlich was, die Stadien leben irgendwie, trotzdem mag ich moderne Stadien auch sehr, sehr gerne, weil sie halt irgendwie auch Fortschritt bedeuten, und ich bin zum Beispiel, es gibt wahrscheinlich Typen, die sagen, ach, ich kaufe mir lieber irgend so einen uralten Mustang, das macht mir irgendwie Spaß. Der Typ war ich irgendwie, ehrlich gesagt, nie. Ich versuche immer mir sind moderne Autos lieber, sagen wir es mal so. Deswegen glaube ich, bin ich da schon, ja, kann ich es verstehen, dass man einfach jetzt sagt, man braucht was Neues, man will was Neues und geht in eine neue Zeitrechnung.
Ja, also ich glaube, rational nachvollziehbar ist es komplett für alle. Haben wir mehrfach hier auch besprochen, auch in vor allen Dingen in Q&A-Fragen. Streams, dass wir selbst auch davon gesprochen haben, dass schon Stadien mehr Charme haben, Charakter haben, logischerweise, und die uns halt einfach im Gedächtnis geblieben sind, aufgrund eben dessen, dass sie halt ein bisschen abgefragter sind und auch ein bisschen was erlebt haben. Das ist rational für mich aber klar, dass natürlich sämtliche Produktionsbedingungen viel teurer sind in den alten Stadien, teilweise auch die Renovierung natürlich teurer ist und so weiter. Mir tut es in dem Fall trotzdem irgendwie besonders weh, muss ich sagen, weil also das neue Stadion wird schon, glaube ich, ganz ordentlich sein, wird auch Everton als Verein auf die nächste Stufe heben, so viel ist klar. Gerade aber dieser Goodison Park hat in den letzten Jahren, vor allen Dingen, als es jetzt bei Everton ist, jetzt kein so großes Geheimnis, nicht so gut lief, ganz häufig den Unterschied gemacht, den Ausschlag gegeben. Und ich finde halt einfach so in der Optik, wenn man drauf schaut, das ist halt noch so eins der Stadien, die total unverkennbar sind. Und die neuen Stadien, also ich meine, Tottenham zum Beispiel fällt da für mich raus, deswegen nehme ich das immer gar nicht rein in die Aufzählung, aber wenn wir jetzt zum Beispiel in Deutschland schauen, ich will ja jetzt niemandem zu nahe treten, aber ob es dann am Ende Düsseldorf ist oder Frankfurt oder Mainz oder Hoffenheim oder wie auch immer, die sind natürlich nach einer ähnlichen Bauart gebaut. Das ist ja alles sinnvoll, dass das so ist, das verstehe ich schon. Nur finde ich jetzt, also mir geht es zumindest so, Frankfurt ist vielleicht auch ein blödes Beispiel, aber es gibt die kleineren, so diese 30.000er Stadien, da wäre ich jetzt nicht immer, wenn ich jetzt nicht das Branding und so jeweils sehen würde, wäre ich mir nicht immer 100.000%ig sicher. Ist es das wirklich oder ist es vielleicht einfach nur das ein paar Meter weiter? Und da geht's halt einfach drum, für die Vereine dann einen Weg zu finden, das dann trotzdem so schön herzurichten, zu schmücken, dass man es trotzdem wieder erkennt. Und das könnte ja sogar funktionieren in dem Fall. Anyway, ja. Farewell, Goodison Park, werden wir so nicht mehr erleben. Es wird ein neues Stadion geben, auf das freue ich mich dann schon auch wieder, so ist es nicht. Und dann können wir das zumindest schon mal lassen und gehen dann wahrscheinlich über auf den sportlichen Teil und fangen mal an, noch vor dem 37. Spieltag, logischerweise steht vieles heute im Zeichen des Rennens um die Europapokalplätze, um die Champions League insbesondere. Aber wir haben auch natürlich ein Team, das sich schon qualifiziert hat. Das einzig Feststehende, das erste Feststehende, das sich qualifiziert hat für die Europa League. Und das Ganze haben sie getan über den FA Cup. Denn Crystal Palace hat den ersten Titel der Vereinsgeschichte geholt in 119 Jahren. Oliver Glasner ist derjenige, der es möglich gemacht hat. Eberechi Eze hat das Siegtor erzielt gegen Manchester City im Wembley am Samstag. Sodass der Süden Londons wahrscheinlich durchgefeiert hat, einschließlich Dienstagnacht. Klar, wir haben viel über Crystal Palace in der Saison geredet, auch nicht so viel, wie wir wahrscheinlich dachten, dass wir sprechen werden, wenn dann nämlich meistens negativ. Jetzt haben sie diesen Triumph hingelegt. In welcher Größenordnung sprichst du jetzt?
Ja, natürlich in den höchsten Tönen kann man da eigentlich nur schwärmen, weil das ist wirklich, ja, ich habe es Oliver Glasner auch geschrieben, ich habe ihm gratuliert und habe gesagt, dass er sich mal wieder unsterblich gemacht hat, mit großen Vereinen in den FA Cup zu gewinnen, also zum Beispiel mit City, das ist schon ein herausragender Erfolg, aber es dann mit Crystal Palace zu schaffen, ist einfach nur herausragend. Ja, natürlich, ich habe, weil ich ja gestern City hatte, mir die Zahlen nochmal angeschaut. City hatte, glaube ich, sogar wirklich 78% Ballbesitz, ja, oder so. 2,8 Expected Goals und so weiter und so fort. Also City hat dominiert ohne Ende, hätte das Spiel auch gewinnen müssen. Dazu hätte Henderson wahrscheinlich vom Platz gestellt werden müssen und so weiter und so fort. Marmoush hätte den Strafstoß verwandeln müssen. Also ja, klar, sie hatten ein wenig Glück, aber auf der anderen Seite, genau das musst du halt haben. Und City hat es nicht gezwungen und dann ist es eben so. Und dann ist es einfach nur herausragend, dieses Finale zu gewinnen. Und ehrlich gesagt finde ich es sogar irgendwie die sympathische und coolere Lösung für mich, zumindest privat, wenn ihr mich fragt, weil ich es Oliver Glasner einfach gönne, weil ich es Crystal Palace gönne. Und City hat genug Titel, die werden auch wieder Titel gewinnen. Da war es einfach schon, es ist cool, weil das halt wirklich ein Moment ist, an den sich alle erinnern werden, dass Crystal Palace das geschafft hat. Und Hut ab, Oliver Glasner nochmal, also Europa League Titel mit Eintracht Frankfurt. Wer hätte das gedacht? Jetzt einen FA Cup mit Crystal Palace, wer hätte das gedacht? Also ja, da bastelt jemand an seinem Denkmal.
Ja, bin mir ziemlich sicher, dass er das in irgendeiner Form bekommen wird. Hängt jetzt wahrscheinlich auch noch davon ab, wie es weitergeht. Aber ist schon so, dass man echt sagen muss, Glasner hat natürlich da so eine Art Pokalmannschaft erschaffen, irgendwie auf eine Weise. Und das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, wir haben ja schon ein paar Mal jetzt angedeutet, dass wir einen Schwerpunkt machen zu Crystal Palace, ganz so ausdehnen, glaube ich, müssen wir es jetzt nicht mehr, aber wenn ihr euch mal einfach nur zurück überlegt, die haben den ersten Sieg am 9. Spieltag geholt. Bis dahin haben wir es ein paar Mal thematisiert, so wie Glasner das Ganze verargumentiert hat, war es seiner Meinung nach so, dass die einfach unterschiedliche Fitnessstände da waren, er war immer relativ ruhig und nach außen oder auch uns gegenüber, dass er gesagt hat, es wird irgendwann funktionieren, dann haben sie angefangen, kleinere Serien zu haben und dann gab es nochmal diese Phase, als sie zweimal in Folge verloren haben in der Liga gegen City, gegen Newcastle, wo sie viel kassiert haben und er dann nochmal sowas wie zurückgestellt hat auf die Art und Weise, so wie sie es in der letzten Saison gespielt haben. Ganz normales 3-2-5 sozusagen, kurze Passkombinationen, im Umschalten starke Ballbesitzorientierung und dann aber wirklich auch die Pfeile loszuschicken. Eberechi Eze ist in einer absoluten Topform. Also ich glaube, dessen Aktie ist nie höher gestanden. Munoz ist unglaublich in der Saison und insbesondere nochmal im Cup-Finale gewesen. Also wirklich super, super stark. Super viele Torbeteiligungen. Habe ich auch nie gedacht, dass das sich so entwickeln würde bei dem, wenn ich ganz ehrlich bin. Dann gibt es einen Kamada, der inzwischen funktioniert, auf der 6er-Position zurückgezogen, von 10 auf 6. Macht das sehr viel besser als auf der 10. Auch das ist sowas, wenn mir das irgendjemand gesagt hätte, dass der Typ in der Premier League auf einer der beiden Sechser-Positionen spielt, da hätte ich ihn für völlig doof erklärt, weil es einfach gar nicht sein kann. Dann die Dreierkette mit jedem Einzelnen, der einen Schritt gemacht hat, vor allen Dingen aber würde ich sagen Chris Richards nochmal, der auch im FA Cup-Finale einfach einen richtig guten Job gemacht hat. Jetzt ist die große Frage, Henderson, hast du schon gesagt, also eine Leistung, an die man sich für immer erinnern wird, so rotzfrech wie Herr Guardiola auch noch die Hand hinstrecken wollte, so sagte er das selber, hat nochmal ein extra Leben gehabt, weil er eben nicht vom Platz geflogen ist, dann drei große Paraden, einen Strafstoß gehalten, darüber wird man noch lange sprechen. Und jetzt ist die große Frage halt eben bei Crystal Palace, wie geht das weiter? Sie haben jetzt den Punkterekord in der Premier League eingestellt, überholt sogar, also auch den hat Glasner jetzt gesetzt sozusagen. Sie spielen nächste Saison Europa League, aber eins müsste allen klar sein mit Draufsicht auf den Kader. So wird das nicht funktionieren. Das ist relativ logisch. Der Kader ist nicht breit genug für die Europa League und auch nicht in der Spitze breit genug. Ich glaube, beides ist allen klar. Mark Gahey geht ins letzte Vertragsjahr. Da gehen irgendwie alle davon aus, dass der gehen wird. Das glaube ich ehrlicherweise auch, weil wenn du jetzt nochmal Geld machen kannst, musst, willst als Crystal Palace, dann musst du es jetzt machen. Ansonsten geht der ablösefrei. Das kann sich ein Verein wie Palace nicht leisten. Das ist, glaube ich, relativ logisch. Das heißt, mit Gays Abgang kann man einigermaßen sicher rechnen. Wir haben schon gelernt, Steve Parish ist jetzt nicht bereit, dass er einfach jedes Angebot immer annimmt. Das heißt, ich bin auch, weiß einfach nicht, ob dann jemand wie Essay geht, wendet da wirklich jemand dann wahrscheinlich 60, 70 Millionen auf, die es dann sein müssen zum aktuellen Stand. Mateta ist ein großes Fragezeichen, der ja immer noch liebäugelt damit, anderswo zu spielen, möchte unbedingt für die französische Nationalmannschaft spielen. Jetzt spielt er europäisch, vielleicht gibt es da nochmal eine Rücküberlegung bei ihm, das könnte ich mir sogar denken. Munoz, glaube ich, müssen wir uns keine Sorgen machen, der hat frisch verlängert, das wird erstmal so bleiben, der ist auch in einem Alter, wo er wahrscheinlich nicht mehr für alle so ganz so interessant wird. Wharton hat nicht genügend gespielt, aber ziehen wir mal, selbst wenn wir mal nur Gahey, Essay und Mateta abziehen würden, dann ist das der Kader eines Absteigers und ich bin sehr gespannt, ob Steve Parish, und da hängt ja dann auch noch John Textor mit drin, die beiden sind immer so lala miteinander und es gibt keinen Sportdirektor im Moment. Ende März ist Dougie Friedman gegangen, bin sehr gespannt, wen sie da holen. Ich würde fest davon ausgehen, dass Glasner sein Mitspracherecht haben möchte in der Besetzung des Sportdirektors, dass da jemand kommt, mit dem er gut kann, der auch seine Ambitionen matcht. Und wenn nicht, ich habe dir das schon auch mal gesagt, ich habe keinen Anhaltspunkt, kein gar nichts. Es ist einfach nur so mein Gefühl, das mich beschleicht. Ich sag nicht, dass das ausgeschlossen ist, dass wir sogar noch einen Rücktritt erleben von Glasner, weil der clever genug ist zu wissen, der hat den jetzt 15 Monate lang initiiert, dass die Ambition eine höhere sein muss, dass er möchte einfach eine andere Kultur haben in dem Verein, dass es nicht mehr wurscht ist, ob man Zwölfter wird, auch wenn sie jetzt schon wieder Zwölfter werden, sondern dass es weitergeht. Wen holen sie? Wie unterstützen sie ihn? Auch mit Blick da, neuen Stand und so weiter. Ich bin echt gespannt. Es ist einfach nur ein Gefühl, dass die Sache noch nicht durch ist. Es ist ja logisch, das wird jetzt keinen von uns groß überraschen, dass sich der ein oder andere Verein sicherlich jetzt mal nochmal etwas deutlicher Gedanken zu Glasner als Trainer macht, sei es jetzt in Deutschland oder mich beschleicht auch immer noch das Gefühl, dass da in England schon jetzt ein Verein ist, der da was im Busch hat, sozusagen. Es könnte sein, dass dieser Verein noch ein Europapokalfinale spielt. Just saying. Kann auch sein, dass ich mich jetzt völlig lächerlich mache, aber es ist nur ein Gefühl.
Ja, und vor allem, es ist jetzt das zweite Mal in Folge. Also ich meine, sie haben letzte Saison jetzt mit Andersen und mit Olise zwei der besten Spieler verloren. Das jetzt wieder und wer dann auch, das hat Oliver Glasner mir selbst mal gesagt, Crystal Palace Transfers sind halt immer so um die 15 Millionen, 15 bis 20 Millionen. Und meist, wenn man sich auch mal ansieht, wer hat denn funktioniert in den letzten Jahren, es waren Spieler aus der zweiten Liga, aus der Championship, die sie geholt haben. Jetzt ist die große Frage, wen kriegst du für 15 Millionen und aus der zweiten Liga dann auch dazu? Also das, ich übertreibe jetzt mal, weil sie werden wahrscheinlich jetzt auch mal in andere Richtungen gehen, aber das ist ja jetzt momentan mal die Marschrichtung, die sie ausgegeben haben und das kannst du nicht immer wieder ausgleichen. Ich finde, Eberechi Eze ist ein herausragender Fußballer. Ich bin mit seiner Entscheidungsfindung im letzten Drittel überhaupt nicht einverstanden, auch wenn es in dieser Saison besser geworden ist und er in guter Form ist, aber ich sehe auch da, dass der bei einem großen Verein durchaus noch ein paar Fragezeichen hat. Der wird sich da auch den nächsten Schritt gehen oder verbessern müssen und den nächsten Schritt gehen müssen. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Aber eins ist klar, Oliver Glasner hatte mit allem komplett recht. Er hat mir damals erzählt, eben vor der Saison, dass sie hatten eigentlich nur drei Spieler im Kader, die trainieren konnten. Alle anderen sind entweder gerade auf dem Sprung gewesen zu gehen oder sind verletzt gewesen oder sind gerade von der Nationalmannschaft zurückgekommen. Er wusste, dass es eine sehr, sehr schwierige Saison werden würde, dass zu Beginn einfach noch nicht alle fit sein können. Das hat er gewusst, das hat er genauso gesehen. Aber dann hat man aber auch schön auch an den Werten immer wieder erkennen können, sie werden immer intensiver, sie laufen mehr, sie pressen mehr, sie sind viel höher, sind viel aggressiver, intensiver, direkter und plötzlich sah es wieder aus wie Crystal Palace Fußball. Er hat ein bisschen dafür gebraucht, aber er hat es eigentlich genauso vorhergesehen und das ist ja auch etwas, was glaube ich dann draußen mit Sicherheit nicht so angekommen ist, dass er das halt wusste, sondern alle haben am Anfang ja gesagt, so quasi, eine schwache Phase, läuft's bei ihm doch nicht mehr, wird's doch nicht klappen und so weiter und so fort. Und die haben's hinbekommen. Also deswegen Hut ab. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Normalerweise müsste jetzt die Marschroute sein. Jetzt passt auf. Wir haben jetzt den FA Cup gewonnen. Wir ergänzen das Ganze jetzt mit 3, 4, 5 Spielern und dann ist alles super. Aber in dem Moment, wo ich das sage, weiß ich ganz genau, so einfach wird es nicht sein, weil es werden 2, 3 Spieler gehen, da bin ich mir ziemlich sicher, Gehi auf jeden Fall und dann wird mit Sicherheit der ein oder andere auch noch gefragt werden und dann hast du wieder 2, 3 Abgänge, von denen du denkst, die wären eigentlich dafür da gewesen, den Verein aufs nächste Level zu hieven und du fängst wieder von vorne an und das ist genau das Problem. Grundsätzlich, dass Glasner das Potenzial hat oder die Fähigkeit hat, aus dieser Mannschaft etwas zu machen, brauchen wir nicht drüber diskutieren, dass er derjenige wäre, der es drauf hätte, den Verein in höhere Sphären zu hieven, auch gar keine Diskussion. Nur wenn natürlich ständig was wegbricht, dann ist es ein Fragezeichen und dann ist natürlich auch das große Fragezeichen, ob man als Trainer nicht vielleicht sagt, das hatten wir damals in diesem wunderschönen Zitat, ob man als Trainer dann nicht vielleicht irgendwann mal sagt, boah, ich weiß nicht, wenn dann eben einer kommt, der Champions League garantieren kann, wer weiß. Und das ist eben die große Frage, nochmal auch da, ich habe 0,0, das ist jetzt keine Vermutung, aber ich kann ungefähr mir vorstellen, wie sich Oliver Glasner fühlen muss. Er hat jetzt mehrfach nachgewiesen, dass er ein Elite-Trainer ist, für mich ist er das, einer der absolut unterschätztesten, noch immer im Weltfußball, weil er halt eben kein Lautschläger ist und jetzt will ich halt sehen, was er macht, ob er wirklich sagt, hey, ich baue mit Crystal Palace nochmal was auf, cool, Wahnsinn, wäre super für Crystal Palace, oder ob er halt dann vielleicht irgendwann doch mal sagt, okay, also jetzt habe ich es zweimal bewiesen, bei Eintracht Frankfurt und dann sogar zweimal, wenn man ehrlich ist, sogar zweimal bei Crystal Palace. Was mache ich jetzt? Nochmal, wir haben keine Anhaltspunkte, um Gottes Willen. Also es gab nie auch nur ein Gerücht, es gab nie gar nichts. Es ist einfach nur so ein Gedankenspiel, das es natürlich für ihn schon, glaube ich, auch frustrierend sein kann, theoretisch.
Ja, und es ist ja schon so, also logischerweise sind wir jetzt stark in der Deutungsebene, aber es ist ja schon so, dass der Vertrag läuft bis 26 bei Glasner. Er selbst sagt immer, und das hat natürlich auch andere Gründe, aber er sagt immer, das ist jetzt nicht der Zeitpunkt, um über eine Verlängerung zu sprechen. Wenn jemand hundertprozentig überzeugt von etwas ist, würde ich jetzt einfach mal sagen, dann unterschreibt er das Ding, weil er im Moment ja sowieso jede Zahl da reinschreiben kann, die er möchte. Es geht Glasner never ever, also auch das ist ja logisch, never ever um Geld. Das ist nicht was er haben möchte für sich. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ihm geht's darum, der möchte, wie hat das Steve Parish selbst ja gesagt, Teil von etwas sein, von dem er das Gefühl hat, es kann noch mehr entstehen. Wenn ihr mich fragt, und das war ja auch der Grund für das Zitat, das dann in den sozialen Netzwerken auf Sky Sport PL, solltet ihr übrigens folgen und auch bei uns, gespielt worden ist, wenn ihr mich fragt, ist das Maximum. Mehr ist nicht drin für Glasner. Also vielleicht ist es Platz 10 am Ende, das traue ich ihm zu. Von mir aus auch 9. Aber selbst mit diesem Kern des Kaders, selbst wenn du 3, 4, 5 Leute dazu verpflichtest und auch da müssen wir uns einfach, so ehrlich müssen wir sein, schauen wir uns alle in die Augen und sagen, wie es ist. selbst, das ist das absolute Maximum, 3, 4, 5 Spieler zu holen. Und dabei sind sie ja eigentlich immer noch so in diesem Ansatz gefangen, dass sie aus der IFL verpflichten möchten und gerne dann entwickeln möchten, so wie bei Romain Essay, der mir gestern übrigens herausragend gefallen hat. Also aus meiner Sicht ist das Maximum erreicht, FA Cup, wenn er jetzt geht, dann werden die auf Jahre und Jahre und Jahre immer wieder fordern, Mensch, der Glasner, und ich, also das ist ja auch nicht entscheidend, auch das ist ja logisch, es geht nicht immer darum, einfach nur damit, was für sich ein Standmal nach dir benannt wird oder sowas, sondern es geht ja irgendwann auch mal darum, dass du als Trainer weiterkommen möchtest. Ich habe das Gefühl, dass Oliver Glasner, 50 Jahre alt, FA Cup Sieger, Europapokalsieger, also Europa League Sieger sogar, das muss man vielleicht nochmal deutlich machen, also nicht Conference League, sondern Europa League Sieger, der, aus meiner Sicht ist der jetzt bereit, ein Team zu haben, bei dem er sich nicht mehr nur um die Projekte kümmert, weiterentwickelt und dann abstößt, sondern der ist bereit, jetzt zu sagen, okay, let's go. Ich habe hier einen Kader, mit dem ich auch theoretisch mal so eine Frankfurt-Saison auch in der Champions League hinlegen. Vielleicht nicht ein direkter Favorit, aber zumindest ein Team mit entsprechender Ambition. Wenn ich alles immer richtig verstanden habe, ist es das, was er möchte. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Crystal Palace es ihm geben kann. Und ich glaube übrigens auch nicht will, weil ich immer das Gefühl hatte, Steve Parish ist jemand, der ist natürlich jetzt auch keiner, der, also wir sprechen ja jetzt von Clubs, die einfach multiple Millionen, zum Teil Milliarden haben. Steve Parish kann zweimal am Tag warm essen, da müssen wir uns keine Sorgen machen, aber er kann jetzt nicht eine Geldbörse hinstellen, die dafür sorgt, dass Crystal Palace jetzt einfach mal für 200-300 Millionen einkauft. Ich glaube nämlich, selbst wenn sie für Gay hier 40 oder 50 kassieren, ist das nicht drin. Und sie bräuchten es aber, also sei es in der Masse als auch in der Spitze. Deshalb einfach nur. Aber trotzdem.
Ja, was mir noch wichtig ist, also die haben jetzt gerade einen FA Cup gewonnen, die haben insgesamt eine herausragende Saison, Oliver Glasner herausragend, viele Spieler haben riesengroße Schritte gemacht. Das war jetzt nur ein Gedankenspiel, nicht, dass ihr denkt, wir wollen jetzt irgendjemanden runterreden, wir wollen irgendwie jetzt hier irgendwie was forcieren oder sonst irgendetwas. Das ist nur ein Gedankenspiel, wie man sich fühlen könnte, weil wir alle kennen ja noch Glasner aus Frankfurt, da war immer Ambition da, in dem ist immer Ambition, und deswegen. Aber nochmal, es war herausragend, es ist wirklich, es ist herausragend und es wird auch immer, es wird absolut, es war geschichtsträchtig, Punkt aus. Er hat sich unsterblich gemacht zum zweiten Mal. Das ist eine absolut bemerkenswerte Leistung. Und ich persönlich würde mir wünschen, das meine ich wirklich so, wie ich sage, alle bleiben bei Crystal Palace. Selbst zum Beispiel Mark Gehi bleibt, Wharton bleibt, Eze bleibt. Die bleiben alle. Die können 2, 3 Spieler dazu holen und machen dann den Angriff auf die Top 8, Top 10, Top 8. Das wäre mein Traum, weil ich glaube, so Brentford Level haben sie auch. Das könnten sie hinkriegen. Nur wenn ihr jetzt mal überlegt, Brentford, okay, ja, könnte man erreichen, stimmt. Nur wenn natürlich jetzt Eze und Eze zum Beispiel geht, ein Gehi geht und du dann irgendwie halt einfach 15 Millionen Euro Spieler holst als Ersatz, dann ist schon wieder die Frage, ja, kannst du es dann? Und ich glaube, das ist halt jetzt die Aufgabe. Er ist geholt worden, um den Verein nach oben zu führen, um zu verbessern, um eben mal mehr rauszuholen als Rang 12. Okay, aber dann muss man ihm auch das Budget geben und dann muss man ihm auch die Möglichkeiten geben und vielleicht auch mal sagen, Eberechi Eze, was willst du denn haben? Bleib doch. Mark Gehi, pass auf, du bist jetzt hier gerade, was können wir denn tun? Ich weiß, dass Gehi zum Beispiel wahrscheinlich fast unmöglich wird, aber versuchen kannst du es und so muss man denken und nicht einfach sagen, naja, dann bauen wir halt nochmal auf. Das, glaube ich, ist auch nicht im Sinne von Crystal Palace, sondern man muss jetzt einfach auch mal ein bisschen progressiver denken und einfach mal ein paar Schritte gehen und vielleicht einfach dann wirklich auch mal sagen, okay, wir machen den nächsten Schritt, Punkt.
Ja, genau, also gut, dass du, ich wollte auch gerade dahin, gut, dass du das nochmal sagst, also was erreicht worden ist, sowohl Trainer als auch Besitzer, also da hat ja jeder irgendwie seinen Anteil, ist etwas, das Historisches und für das ich auch wahnsinnig, also auch als Beobachter, objektiver Beobachter, total dankbar bin, dass das noch passiert. Denn was die gemacht haben, ist ein großes Votum dafür, dass man sich die ganzen Sachen noch anschaut, weil es eben nicht klar ist, wer die Dinger gewinnt, sondern es gibt sie, die Magie des FA Cups. Das ist ja auch sowas. Wenn jahrelang wurde erzählt, der Pokal in England und so, der ist tot. Genau. Also in dieser Saison hat Newcastle einen geholt und Crystal Palace. Bitte. Habt ihr die Feierlichkeiten gesehen? Ich, Gott sei Dank, bin sehr dankbar dafür. Das ist ein fantastisches Jahr. Generell, das werden wir dann ja auch am Ende der Saison nochmal besprechen, ist ein fantastisches Jahr für den englischen Clubfußball gewesen. Nicht, weil es qualitativ das Allerbeste war, was ich je gesehen haben, sondern weil Ergebnisse entstanden sind, über die wir in Jahren reden werden, die Erinnerungen, die sich auf Jahre hin transportieren werden. Darüber bin ich super, super, super froh und glücklich, und da hat Crystal Palace seinen Teil dazu beigetragen, insbesondere Oliver Glasner, das hört er ungerne, spielt er auch immer runter, der beste, erfolgreichste Manager der Geschichte von Crystal Palace, der hat den Verein auf ein ganz anderes Level jetzt schon gehoben, das können wir schon mal feststellen, ganz gleich, wie es ausgeht, und das ist eine grandiose Leistung gewesen und wird sie auch für immer bleiben. Also das ist ein Ding, über das wird in 100 Jahren sich erzählt werden, das ist völlig klar. Also von der Europa League, ja, wobei, so weit gehen wir gar nicht weg von der Europa League, aber wir wollen mal Richtung dann jetzt den noch entscheidenden Teil der Saison blicken. Wir haben noch einen Spieltag, wir kennen jetzt sämtliche Ausgangslagen, Fakten vor diesem letzten Spieltag, der am Sonntag stattfinden wird. Alle Partien werden zum gleichen Zeitpunkt angepfiffen, können wir auch schon mal sagen. Ihr könnt auf Sky mit dabei sein, ganz hundertprozentig, das ist auch gar nicht unsere Aufgabe, das zu sagen, glaube ich, ist noch nicht raus, wie es produziert wird, in welcher Größenordnung und so weiter, aber es wird wieder die Möglichkeit geben, entweder ihr schaut es euch einzeln an oder aber ihr kriegt dann eine gesammelte Konferenzschaltung für die Dinge, die noch relevant sind in Sachen Europapokal, denn zumindest in der Theorie ist von 2 bis 7 noch alles möglich, und das sind ja die Plätze, die jetzt zunächst mal fürs europäische Geschäft gelten werden, es sei denn, das ist die Ausnahme von der Ausnahme von der Ausnahme, würde Chelsea 7. werden, aber trotzdem die Conference League gewinnen, geschenkt. Ich glaube, wir tun gut daran, uns jetzt erst einmal darauf zu beschränken, was zwischen den Plätzen 2 oder eigentlich eher 3 und 7 passieren wird. Und vielleicht müssen wir jeden einzelnen Club mal irgendwie durchgehen mit Blick auf das Anstehende noch, um zu sagen, was wir denn denken, was irgendwie passieren wird. Oder wir machen es andersrum und fangen mal an bei denen, die sich jetzt erstmal nicht qualifiziert haben, namentlich Bournemouth, Fulham und Brentford und Brighton ja auch nicht. Die können es auch nicht mehr packen, außer halt auf der 8.
Ja, also Bournemouth, ich hatte es ja gestern, ich habe es gestern im Spiel auch gesagt, die haben eine klasse Phase gehabt, die waren zwischenzeitlich auf dem Champions-League-Rang, zu dem Zeitpunkt war es noch kein Champions-League-Rang, aber sie waren auf Rang 5 zwischenzeitlich und danach halt dann nur ein Sieg aus 5 Spielen, dann wieder eine gute Phase, dann wieder eine schwache Phase und jetzt hatten sie 2 Endspiele, das muss man auch ganz klar nochmal erwähnen, gegen City und gegen Aston Villa, die haben sie beide verloren. Ja, und dann gehörst du da einfach nicht rein. Es ist trotzdem, auch da, ähnlich wie bei Crystal Palace, es ist trotzdem ein Märchen, weil für mich ist es trotzdem die zweitgrößte Überraschung in dieser Saison nach Nottingham, weil ja, alle anderen waren so im Dunstkreis, vielleicht Brentford, okay, kann man auch nochmal sagen, aber trotzdem insgesamt ist es schon die größte Überraschung für mich, auch wie sie gespielt haben, über Strecken hinweg, dass sie jetzt halt abfallen, okay, sie hat jetzt auch wirklich ein hartes Programm, okay, trotzdem bemerkenswerte Saison, wirklich, und was Antoni Iraola da geschafft hat, und muss mal überlegen, was er für Werte geschaffen hat, weil Haussen ist jetzt weg, der kostet 60 Millionen Euro, jetzt wird dann Kerkisch auch noch gehen, bin ich mir ziemlich sicher, weil den wird Liverpool verpflichten, was man hört, da werden auch nochmal sowas um den Dreh rum reinkommen, das heißt, das ist jetzt sowas, so ein klein wenig wie Brighton vor ein paar Jahren, dass du einfach super sexy bist und einfach Spieler generierst und Spieler schaffst, die plötzlich Werte generieren, und das ist wirklich genau das, was ich sehen will. Frage ist dann natürlich, was passiert mit Iraola, weil da werden jetzt mit Sicherheit ein paar anrufen. Fulham ist ungefähr so geblieben wie letzte Saison, trotzdem allein, das ist ja schon bemerkenswert, dass das eben der Fall ist, dass sie eben das wirklich halten konnten und immer super eklig waren zu bespielen. Auch das, Hut ab, muss man wirklich sagen. Brentford, auch da, wie stabil das plötzlich geworden ist, ist auch sehr, 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 sehr richtig, so richtig gut geworden. Muss ich auch sagen, hätte ich auch so nicht gedacht. Insgesamt Mannschaften, die sich nach oben entwickelt haben, für mich Bournemouth wahrscheinlich so plus 25%, bei Fulham wahrscheinlich so plus 10, Brentford wahrscheinlich so plus 15, aber es ist insgesamt herausragend, was da wieder gearbeitet worden ist und zeigt halt eben genau mal wieder eine Sache, wenn du mit einem Plan rangehst, wenn du mit Ruhe rangehst, wenn du mit Kontinuität rangehst und nicht eben so dieses ständige Wabern, diese Wellenbewegungen hast, wie bei zum Beispiel eben Manchester United und Tottenham, dann kann richtig was passieren in der Liga. Und das zeigt mal wieder eben, dass diese kleineren Vereine da mit Sicherheit ein bisschen im Vorteil sind. Denn wenn es da nicht läuft, interessiert es keinen Menschen. Wenn es bei United nicht läuft, dann dreht das ganze Land durch, wahrscheinlich sogar der ganze Kontinent. Das ist halt ein Riesenunterschied. Die können in Ruhe arbeiten, können ihr Ding durchziehen und machen das halt wirklich bemerkenswert gut.
Ja, genau so ist es. Für alle, glaube ich, auch kein großer Beinbruch, sondern ein Schritt in die nächste Richtung. Bei allen habe ich irgendwie, also nicht bei allen, bei Brighton nicht, aber bei den anderen dreien habe ich immer ein bisschen Sorge darum, dass die vielleicht ihren Trainer verlieren, weil sie eben so spannend sind, so gut geworden sind. Aber auch das ist dann eher Sache für die Zukunft. Insgesamt waren das jeweils gute Saisons und zum Teil ja auch rekordträchtige Saisons. In 2 von 4 Fällen, glaube ich, ist das so. Dann würde ich aber sagen, kehren wir es wieder um und gehen von oben her. Arsenal ist mit einer Tordifferenz von plus 34 im Vergleich zu plus 26 bei City und 3 Punkten vorne dran auf der 2. Die spielen am letzten Spieltag gegen Southampton. Kannst du dir jetzt vorstellen, dass da sich nochmal was dreht, oder können wir Arsenal zur Vizemeisterschaft, ich weiß gar nicht, ob wir ihn gratulieren dürfen, aber können wir Arsenal Vizemeister nennen?
Ja, also ich glaube, dass es auf jeden Fall so ist. Also die werden ja wohl gegen Southampton, naja gut, in dem Moment, wo ich sage. Nein, also wenn die gegen Southampton einen Punkt holen, dann sind sie es auf jeden Fall. Wenn sie verlieren sollten, dann muss City jetzt 8 Tore aufholen. Das heißt, die müssten 8-0 gewinnen, Minimum. Und das kannst du vergessen. Also ich glaube nicht, dass es passiert. Ich habe es gestern mal gesagt, 2x5-0, hätte ich mir vorstellen können, wenn die gestern 5-0 gewonnen hätten, dann hätte ich es mir vorstellen können, dass vielleicht noch was passiert, weil das hat City tatsächlich wirklich immer drin, aber so, ich glaube, dass das Arsenal Minimum mal unentschieden spielt gegen Southampton. Und dann ist das Ding durch. Es ist verdient, auch das habe ich letztens im Spiel gesagt, es ist verdient für Arsenal. Ja, ich konnte es verstehen, dass man eben sagt, man geht auf die Champions League, man konzentriert sich auf die Champions League und sagt, hey, wir probieren da alles, jetzt ist das vorbei. Und da dann den Motor wieder hochzufahren, Newcastle zu schlagen, was sie ja getan haben am Wochenende, das muss man schon sagen, ist respektabel, und dann haben sie es wirklich auch verdient. Also das ist wirklich das, was ich sehen wollte von ihnen, dass sie ein großes Team dann nochmal schlagen können, ein Newcastle United, ja, ohne Isak, okay, aber dass sie in einer sehr, sehr guten Verfassung ist momentan und die wirklich gekommen sind, um's ernst zu meinen, und dass du dann dieses Spiel gewinnst, dass du es ziehst in der richtigen Phase, dass du auch zu null bleibst, das ist wirklich dann bemerkenswert, und das hast du dann einfach auch verdient, die Nummer 2 zu sein. Sie waren für mich das zweitbeste Team des Landes in dieser Saison. Sie waren lange Zeit wirklich hinter Liverpool die zweite Kraft. Sie haben dann sich eine Zeit lang mal unter Wert verkauft, ehrlich gesagt. Da hätten sie mehr rausholen können, teilweise eigenverschuldet, weil sie eben individuelle Fehler gemacht haben, Führungen abgeschenkt haben, nicht mehr bis zu Ende durchgezogen haben. Aber trotzdem haben sie es eigentlich verdient, dann sich hochzuarbeiten nochmal, weil sie eben gut gespielt haben. Und dann ist es in Ordnung und dann bist du Zweiter am Ende der Saison. Also insgesamt, ja klar, insgesamt leicht underwhelming, aber wir können sie erklären. Es waren eben viele Verletzungen dabei, es ist viel daneben gegangen, aber trotzdem insgesamt eine sehr, sehr gute Leistung.
Ja, genau, da wird nichts mehr passieren. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Das hätte an anderer Stelle passieren müssen. Jetzt wird's natürlich spannend, weil jetzt haben wir ein Konglomerat an Teams von 3 bis 7 und da kann wirklich noch konstellationstechnisch alles Mögliche passieren. Manchester City hat 68, die sind 2 Punkte vorne dran, das heißt, die haben es in der eigenen Hand. Wenn die gewinnen, sind sie Dritter und sicher in der Champions League. Bei Newcastle und Chelsea, wenn man allein schon mal drauf schaut, die haben beide 66 Punkte und eine Tordifferenz, die sehr ähnlich zueinander ist. Also Newcastle hat im Moment plus 2 im Vergleich zu Chelsea, und Chelsea hat wahrscheinlich den heftigsten Gegner von allen da rumliegen in Nottingham Forest, für die es ja noch um alles geht. Jetzt mal mit Blick auf City, du hattest ja gestern, da hat sich ja auch personell jetzt dann wieder einiges getan, es ist ein Weltfußballer zurückgekehrt, es ist ein anderer verabschiedet worden in Kevin De Bruyne, also kein Weltfußballer, zumindest nicht, also semantisch ist er Weltfußballer, Punkt. Traust du es denen denn zu, Manchester City, auch mit Blick aufs Restprogramm, dass die jetzt einfach durchgehen und dass wir um die uns gar nicht mehr kümmern müssen, oder ist da noch mehr drin? Ist das, also glaubst du dem Frieden sozusagen, traust du dem?
Bei City?
Ja.
Ja, also das war wirklich gut, finde ich. Die letzte Phase war sehr, sehr gut, das muss man echt sagen. Sie haben ich habe das in den letzten Spielen immer beobachtet, es ist wirkt ein wenig so, als hätten sie ein wenig Tempo rausgenommen, ein wenig Dynamik rausgenommen, einfach um das Tempo des Gegners besser kontrollieren zu können und trotzdem wieder ja dann in Siegen zu kommen. Und das sieht für mich persönlich, hat es gestern in über Phasen hinweg wieder sehr, sehr gut ausgesehen, nämlich sogar so ausgesehen wie in guten alten Zeiten, weil es war dieses Gegenpressing wieder da, dieses direkte Spiel in die Tiefe, die Kreativität, also gerade das zweite Tor war Manchester City wirklich in a nutshell, so hat es jahrelang ausgesehen, so haben die jahrelang die ganze Liga terrorisiert, Bälle zurückerobern, zweite Bälle zurück, gleich wieder rein, Übersicht haben, nach hinten ablegen und so weiter und so fort. Das war wirklich herausragend. Mamous Tor, okay. Das war natürlich, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Nur ich persönlich glaube einfach, sie müssen jetzt, das wird halt richtig spannend, weil da wird eine Menge passieren. Also was man liest, Jack Grealish soll angeblich gesagt bekommen haben, er kann gehen. Bernardo Silva angeblich auch, De Bruyne wird gehen. Das ist ja jetzt nur mal der Rattenschwanz, den wir kennen. Ich glaube, da hängt noch eine Menge dran. Und das ist, glaube ich, jetzt die Aufgabe, eben ein neues Team zu formen. Zum Beispiel, morgen gibt's White, wird ja gehandelt. Aber egal wie, ja, du wirst ja diese Spieler erstmal auf dieses Niveau bekommen müssen. Du wirst die Spieler da erstmal einpassen müssen. Und dann ist halt die Frage, wie schnell geht es? Und das ist die Aufgabe, die sie jetzt haben. Dass Guardiola ein klasse Trainer ist, ist klar. Dass da jetzt was Neues her muss, ist auch klar. Ich habe es mir mal rausgeschrieben, was sie in dieser Saison so liegen haben lassen. Und ich glaube, da merkt man halt. Sie haben die meisten Tore in der ersten Hälfte. Das hat man gesehen. Also sie starten nach wie vor gut in die Spiele. Ja, waren dann auch ein paar Rückstände dabei, aber grundsätzlich haben sie es eigentlich schon drauf, in der ersten Hälfte noch immer so auszusehen wie früher. Und dann aber haben in der zweiten Hälfte 11 Teams mehr Tore erzielt als sie. Sie haben 12 Gegentore nach der 75. Das sind die meisten seit 16 Jahren. Und sie haben 16 Punkte nach Führung liegen lassen. Das zeigt ja schon, dass die irgendwie entweder müde sind oder ein Fitnessproblem haben. Das habe ich gesehen. Sie konnten über weite Strecken hinweg am Anfang so aussehen, als wären sie Manchester City. Mal mehr, mal weniger, okay, aber grundsätzlich schon. Nur ihnen ist irgendwann mal die Luft ausgegangen, dann nochmal, also entweder die Führung zu halten, das Spiel zu killen, wie der Engländer sagt, oder dann nochmal einen draufzusetzen. Das ist das, was ihnen nicht gelungen ist. Und das muss besser werden. Also entweder, wie gesagt, nochmal, es war Müdigkeit oder ein Fitnessproblem, da werden sie drauf schauen. Verletzungsproblem war es allemal. Und daran werden sie arbeiten müssen. Guardiola hat gestern gerade wieder gesagt, er mag einen kleinen Kader, weil er keinen Bock hat, 5 Stars auf die Tribüne zu setzen. Da werden wir auch mit Sicherheit eine Veränderung sehen. Der eine oder andere wird gehen, wenn dann eben Spieler kommen. Ich habe auch, das finde ich auch bemerkenswert, also wirklich, das muss man auch mal erwähnen, Reis, Kusanov, Nico Gonzalez und wer war der andere noch? Echeverri. Die haben allesamt eigentlich kaum, also viel zu wenig gespielt. Kusanov über 600 Minuten, Reis gerade mal über 130 Minuten, Echeverri 14 Minuten. Nico Gonzalez war dann immer auch mal wieder raus. Also die werden eingepasst werden müssen, wenn überhaupt. Neue werden kommen. Also ich glaube, das wird ein kleiner Umbruch werden. Und ich glaube, ich vermute, dass City ehrlich gesagt nächstes Jahr eher weniger mit dem Titel zu tun haben wird, sondern dass es ein Umbruchsjahr sein wird. Da bin ich mir fast sicher. Außer natürlich, Guardiola kriegt es hin, die wirklich wieder so fit hinzukriegen, dass die sofort wieder dagegen gehen können. Aber das wird mit so einem Umbruch und mit einer neuen Ära und mit Stars, die gehen, die dieses System geprägt haben, wird sehr, sehr spannend werden.
Ja, gut möglich. Ich würde jetzt mit Blick auf, also das ist noch kein Lock, so weit würde ich nicht gehen, aber mit Blick aufs Wochenende würde ich sagen, dann mache ich auch vorsichtigen Haken dahinter und würde denen fast die 3 zuschustern wollen, weil ich irgendwie davon ausgehe, die machen jetzt ihr Ding noch. Ich habe das aber schon mal gesagt vor, ich glaube 2 Monaten oder so, dass die für mich relativ stabil wirkten und dann kamen halt doch immer noch mal Dinger, von denen ich nicht gedacht habe, dass sie passieren. Und man merkt es inzwischen allen Beteiligten an. Keine Ahnung, inwiefern eine Rodri-Rückkehr der Truppe sowas wie Sicherheit gibt. Also er selber kann ja noch gar keine Sicherheit haben, nachdem, ich glaube im September hat er sich das Kreuzband gerissen. Eh schon Wahnsinn, dass er schon wieder da ist, aber das wird natürlich noch eine Weile dauern, ehe er sich wieder wohlfühlt in seinem Körper, auf seinen Knien. Aber kann natürlich sein, dass die Truppe davon angezündet ist und so das Gefühl hat von, ah, okay, mit dem Sieg jetzt gegen Bournemouth im Hintergrund ebenfalls. Irgendwie würde ich sagen wollen, dass City das Ding, also bei Fulham, das ist ja, es ist natürlich eigentlich für sie der mit unangenehmste Gegner, weil die halt immer so körperlich gegenhalten, aber dadurch, dass Fulham ja eigentlich jetzt sein Schicksal kennt, könnte ich mir da halt noch vorstellen, dass die zu Hause am letzten Spieltag vielleicht sogar nochmal die Möglichkeit nutzen, da sind ja auch noch nicht alle Personalien durch, vielleicht den einen oder anderen zu verabschieden, vielleicht ja sogar Marco Silva verabschieden, da hört man ja auch wilde Dinge. Und dann geht's ja noch Richtung Club-WM für City. Also ich habe aber irgendwie das Gefühl, die machen's. Ich glaube, da müssen wir uns gar nicht mehr, das wird wahrscheinlich enger, als wir denken. Würde mich nicht wundern, wenn es ein 3-2 wird oder so am Ende. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass City Platz 3 verteidigt. Ich weiß nur nicht, und da, so ehrlich muss ich sein, vielleicht müssen wir auch da jetzt wieder von der 4 bis zur 7 von der anderen Seite rangehen. Aston Villa hat 66 Punkte, hat den vermeintlich tabellarisch gesehen zumindest leichtesten Gegner, wenn ich jetzt nicht ganz irre. Haben den leichtesten Gegner, also haben den 16., haben Manchester United, den dann möglicherweise Europa-League-Sieger. Weiß gar nicht, ob der Ausgang dann großartig was verändert aus der Perspektive Villas jetzt, auf welchen Gegner sie dann treffen, ob der noch Restalkohol haben wird oder Restalkohol. Also in jedem Fall werden sie saufen nach Mittwochabend in Bilbao. Wahrscheinlich eher saufen oder Freuden trinken. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Newcastle, das muss man ja nochmal auch sagen, die spielen gegen Everton. Die sind 13. Sind das denn beides sichere Siege für dich jetzt? Von Villa, von Newcastle jeweils gegen den 13. Everton, für die es um nichts mehr geht, den 16. Manchester United, für die es in der Liga dann auch um nichts mehr geht.
Ja, das ist dann die Frage, weil es ist ja in der Premier League, es ist ja immer dieser dumme Satz, jeder kann jeden schlagen, aber es ist halt wirklich genau so. Es gibt immer die Möglichkeit, dass da noch eine Überraschung mit dabei ist, aber ich glaube, dass City Fulham auf jeden Fall schlägt, da bin ich mir sehr sicher. Aston Villa gegen Manchester United ist die Frage halt dann, in welchem Zustand wird Manchester United sein? Gewinnen die Europa League? Sind die dann wirklich in Feierlaune und sind einfach schon durch und es geht gar nichts mehr? Das kann ja immer passieren, weiß man nie. Dann natürlich das Endspiel Nottingham gegen Chelsea, da bin ich auch sehr gespannt, weil das ist ja wirklich dann 50-50, die beiden direkt gegeneinander, Newcastle United gegen Everton. Also ich kann es wirklich nicht voraussagen, weil egal wer, ja, also Fulham traue ich immer zu, dass sie City ärgern. Trotzdem glaube ich, dass City das Spiel gewinnen wird. Selbe Spiel kann ich aber bei United auch sagen. Die haben schon gegen Aston Villa die Möglichkeit, was zu holen. In der Theorie würde ich jetzt erstmal sagen, glaube ich eher nicht. Auf der anderen Seite muss man halt schon sagen, kann immer passieren. Everton traue ich es gegen Newcastle zu, auf jeden Fall. Und Nottingham gegen Chelsea ist sehr, sehr spannend. Also ich traue mich da keine Prognose zu wagen, ehrlich gesagt.
Ja gut, deswegen bist du ja da. Das ist ja
absolut.
Das ist ja albern. Also ich sag's dir, wie es ist. Ich glaube, also das Ding mit Aston Villa und Manchester United ist egal, wie Manchester United jetzt abschließt in der Europa League. Wenn sie ihren Platz in der Champions League kennen, dann ist eh klar, ich würde auch tippen, dass, also bei Ruben Amorim sind wir uns ja auch alle irgendwie gar nicht sicher, wie das weitergeht. Er wirkt, finde ich, relativ entspannt jetzt vor dem Europa League Finale. Ist irgendwie, glaube ich, mit sich selbst im Reinen. Ich würde aber tippen, dass Manchester United ganz wurscht, wie es jetzt ausgeht, relativ abgefragt auftritt. Und klar wird Aston Villa zu einem Zeitpunkt vielleicht mal nervös werden. Ich glaube aber, dass die ihr Ding machen werden. Also irgendwie habe ich bei Aston Villa auch, das wird zwar knapper aussehen am Ende, als es wirklich sein wird, aber ich glaube, dass das was ist, was Villa eigentlich gut liegen müsste. Das heißt, da schreibe ich auch mal vorsichtig 3 Punkte hin. Newcastle gegen Everton, das weiß ich noch nicht. Das ist irgendwie an sich ja, logischerweise, weil es auch für Everton um wenig geht, aber da habe ich nochmal irgendwie Sorge, dass die vielleicht ein Unentschieden ergrinden. Ich weiß nicht warum, aber das wäre so ein richtiges Spiel, wo sich wahrscheinlich Newcastle am Ende, also dann sehen wir wieder das andere Gesicht der Magpies in der Saison. Es gab ja zumeist in dieser Saison ein ziemlich stabiles, eins, in dem sie sich Dinge haben erarbeiten können. Aber es gab auch das, wo wir dachten, wo kommt jetzt die Leistung auf einmal her? Ihr seid seit Wochen gut drauf und dann kommt eine Leistung, die dann wieder so einen Minischub ausgelöst hat. Das ist lange her, dass wir wirklich eine Serie an negativen Dingen gesehen haben, aber es gab sie immer mal. Das könnte ich mir noch vorstellen. Und das Ding ist ja grundsätzlich bei Chelsea gegen Nottingham Forest, die nehmen sich ja die Punkte weg. Das heißt, in der Theorie könnte es für Newcastle dann trotzdem reichen. Aber wenn ich jetzt richtig rechne, hätte Villa am Ende in der Endabrechnung 69 Punkte. Und wahrscheinlich ist, also sagen wir mal so, unwahrscheinlich bei Chelsea gegen Nottingham Forest wäre ein Unentschieden nicht. Das heißt, dann würde Villa noch an denen vorbeiziehen.
Also ich bin mir sehr sicher, ehrlich gesagt, dass Aston Villa das packen wird. Dass es die United schlagen werden. Und ich glaube auch, wie du es gesagt hast, dass Chelsea gegen Nottingham wird ein Unentschieden oder sonst irgendetwas. Ich traue es auch Nottingham zu, dass... also da muss ich ehrlich sagen, jetzt kommt mein schöner Satz, den ich jetzt aber, indem ich einen Baustein ausschneide und einen anderen einfüge, ich vertraue Chelsea nicht. Ich glaube, dass das Minimum unentschieden wird gegen Nottingham, könnte ich mir gut vorstellen. Und dass Aston Villa der große Profiteur des Ganzen ist. Und ehrlich gesagt, nochmal, auch da wiederhole ich mich sehr, sehr gerne. Ich mag Aston Villa, ich mag, was die machen. Und es würde einfach, ich würde die einfach gerne wieder in der Champions League sehen. Ich mag die einfach. Das war auch wie sie in der Champions League aufgetreten sind. Das hat richtig Spaß gemacht. Deswegen, ich gönn's ehrlich gesagt, den ersten 7 würde ich es allen gönnen, weil ich... alle haben irgendwie einen Punkt dafür, dass man sagen kann, die sollen in die Champions League. Aber so persönliche Präferenz, wenn du mich fragst, von welchem der ersten 7 würdest du dir am ehesten Trikot kaufen, also wirklich jetzt kaufen, das wäre Aston Villa wahrscheinlich, weil ich Unai Emery einfach mag. Und deswegen würde ich es ihnen auch gönnen, in der Champions League zu spielen. Und glaube, dass es passieren wird. Also ich glaube schon, dass es passieren wird.
Fanboy.
Ja, so bin ich.
Ja, das wissen hier alle. Ja, also darauf wollte ich hinaus. Ich glaube
sagte
auch,
der dass, David Beckham Fanclub.
Ja, zu Recht. Völlig zu Recht. Wer hat die meisten direkten verwandelten Freistöße der Premier League-Geschichte?
James Ward-Prowse.
Nee, eben nicht. Der versucht das schon seit einem Jahr, der Kollege.
Mehr, eineinhalb oder so, glaube ich.
Weiß gar nicht. Aber wird es auf jeden Fall nicht schaffen. Niemals. Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist mir auch wurscht. Es gibt trotzdem nur einen. Nee, genau. Also ich wollte darauf hinaus, wie du auch, ich sage, und das ist meine Prognose, Villa gewinnt sein Spiel gegen Manchester United, dann wären die bei 69 Punkten. Das bedeutet, wenn City auch gewinnen würde, wären die aus meiner Sicht Vierter, weil ich mir vorstellen könnte, dass Newcastle ein Unentschieden passiert gegen Everton. Wenn Newcastle gewinnen sollte gegen Everton, dann wären die halt Vierter und Villa Fünfter. Weil ich aber irgendwie weder Chelsea vertraue, noch auch Nottingham Forest so richtig vertraue und die beiden natürlich gegeneinander spielen, könnte ich mir irgendwie vorstellen, dass die beiden sich Punkte klauen und das könnte dann in dem Fall richtig wehtun, wenn sie beide nur einfach punkten würden. Also in dem Duell, das ist ja das Schöne daran, braucht es einen ziemlich klaren Sieger. Und das Spannende an der Nummer ist ja das, also Nottingham Forest, das haben wir letzte Woche in der Größe thematisiert. Falls ihr da nochmal ganz tief eintauchen wollt, macht das gerne. Jetzt haben sie ihr Spiel am Wochenende gewonnen, aber auch mehr, also weit, 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 weit enger, als es je hätte sein dürfen gegen West Ham United. Das sah lange Zeit so aus, als würden die komplett herspielen und dann ist es zum Schluss nochmal so gewesen, dass, also wenn das Spiel noch 2 Minuten länger geht, glaube ich, dann fangen sie sich noch den Ausgleich, was einfach nur nochmal zeigt, dass die Argumentation, die wir beide ja letzte Woche bemüht haben, nicht ganz verkehrt ist. Zum einen, dass du gesagt hast, die wirken körperlich müde, das ist so, merkt man auch an den verschiedenen Verletzungen, die jetzt einfach hinten rausgekommen sind. Und auf der anderen Seite, aus meiner Sicht, das wird man nie messen können, nie nachweisen können, aber mental total ermüdet sind. Das merkt man daran, dass wenn die dann eben zum Beispiel so einen Ausgleich jetzt kassieren, dass die dann halt nicht locker damit umgehen, sondern im Gegenteil, ich habe eher so das Gefühl, dass die dann denken, oh Gott, wir schenken die Saison weg, wir schenken die Saison weg. Die werden ja europäisch spielen, das wissen wir auch, aber zum Stand jetzt ist es halt die Conference League und ich fürchte, dass es für Nottingham Forest, es sei denn Chelsea, das ist ja, wäre ja dann durchaus auch denkbar, wobei wenn sie unentschieden spielen, dann nicht, aber wenn Chelsea verlieren würde gegen Nottingham und Chelsea würde den Platz haben in der in der Conference League über die Liga und dann aber die Conference League gewinnen, würden sie ja in die Europa League aufsteigen. Und dann dürfte noch jemand nachkommen. Also es ist ein bisschen kompliziert, vielleicht müssen wir das auch nicht bemühen, aber ich habe auch stilistisch das Gefühl, dass Forest nicht so gut klarkommt mit Chelsea. Also das ist kein klarer Sieg, auch wenn sie meistens und ja auch in der Hinrunde ihr Ding gemacht haben gegen die größeren Teams, meistens ganz ordentlich ausgesehen haben. Bei Chelsea ist es so, ich vertraue denen eigentlich grundsätzlich schon, also aber das ist natürlich jetzt der ultimative Charaktertest für die jüngste Truppe der Liga. Und was passiert denn an so einem Tag, wenn Chelsea weiß, Mensch, wir haben zwar den Champions League Platz und es dann funktioniert es meinetwegen nicht direkt gleich ganz gut von Beginn an in einem Stadion, in dem man das Ganze erstmal machen muss, droht vielleicht die Saison zu verspielen, sodass da wahrscheinlich der sicherste Pick aus meiner Sicht irgendwie ein Unentschieden ist und das würde zur Folge haben, dass beide runterkrachen auf die 6 und auf die 7, was natürlich wehtun würde, das ist ja logisch in der Abrechnung.
Das weiß man ja.
Ja, also das ist, ich weiß gar nicht, wenn man jetzt auf ein Power Ranking schauen würde von den ganzen Teams, die wir da jetzt noch haben, dann ist relativ klar erkennbar, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, zumindest nicht in der Liga um Manchester City, die machen ihr Ding. Wir müssen uns wenig Sorge machen um Newcastle und um Aston Villa. Da ist jeweils ein Hund drin gewesen, ansonsten hätten die es schon haben können. Wir müssen uns aber eigentlich auch nicht groß Sorgen machen um Chelsea und Nottingham ist eigentlich formtechnisch das klar schwächste Team im Moment. Die haben wenig gewonnen und wenn sie gewonnen haben, dann war es eher so lala. Newcastle hat natürlich jetzt das letzte Spiel wiederum auch verloren, deswegen ja, kann man auch da so weit gehen, es war halt Arsenal. Deswegen würde ich da vielleicht irgendwie nochmal sagen, nee, das passt schon einigermaßen. Aber es ist schon auch nochmal schön festzustellen, dass hinten raus alle ihr Ding gemacht haben, weitestgehend.
Ja, und da sieht man halt auch, also wer hat denn sein Ding nicht gemacht? Das muss man ja auch mal, klar, da können wir die Umkehrfrage stellen. Nottingham, ehrlich gesagt, Brentford dann jetzt in der Phase ein bisschen runter, Bournemouth ein bisschen runter und das zeigt halt einfach, dass diese Mannschaften dann doch einfach noch nicht so weit sind, dass sie über Jahre, über Monate hinweg vielleicht überperformt haben, weil der ein oder andere ihnen Punkte geschenkt hat, die sie vielleicht nicht hätten holen dürfen, wenn man ehrlich ist. Nottingham hat ein paar Spiele gewonnen, die hätten sie nicht gewinnen dürfen. Trotzdem muss man sagen, insgesamt natürlich sind es jeweils positive Geschichten und zwar sehr, sehr positive Geschichten. Newcastle jetzt noch mit Abstrichen, weil sie halt jetzt ein Spiel mal verloren haben gegen Arsenal und gegen die kannst du halt verlieren, wenn die in Topform sind. Trotzdem muss ich sagen, war ich enttäuscht, wie sie gespielt haben. Das muss man schon sagen, weil sie haben verhältnismäßig wenig hinbekommen. Hätte mit Isak vielleicht anders ausgesehen. Trotzdem war ich da schon ein bisschen enttäuscht von Newcastle, dass sie das so, dass es verhältnismäßig seicht war, was sie gezeigt haben. Insgesamt aber nach wie vor, wie du es eben sagst, herausragende Phase von allen und das macht ja richtig Spaß, dass die alle da jetzt oben dran bleiben und zeigt ja auch wirklich, dass es alle wollen. City ist wieder zurückgekommen, die haben glaube ich einen Punkteschnitt seit Februar irgendwie von 2,5 oder so, Wahnsinn. Newcastle ist gekommen mit einer richtigen guten Phase. Chelsea, da haben ja ab Weihnachten alle gesagt, oder vor Weihnachten alle gesagt, boah, die könnten sogar Zweiter werden, das ist ja Wahnsinn. Und jetzt plötzlich und danach haben alle gesagt, die werden sich gar nicht für Europa qualifizieren, weil die werden rausfallen. Die sind auch da. Aston Villa, da haben auch viele gesagt, oh Gott, nee, mit Champions League und so, die haben große Probleme. Also auch die haben sich wieder gemeldet. Wie gesagt, Nottingham geht die Luft aus, Brentford, Fulham, Bournemouth ging die Luft aus. Aber wie gesagt, das sind einfach Mannschaften, die sind noch nicht auf dem Level. Ich glaube, jeder kriegt jetzt ungefähr das, was er verdient am Ende. Es wird trotzdem für den einen oder anderen enttäuschend sein, weil der eine oder andere an mancher Stelle über / unterperformt hat und man andere Gefühle hatte irgendwann mal. Aber insgesamt, glaube ich, ist es so echt in Ordnung. Also wenn du mir sagst, schau dir die ersten 11 an und sag mir, gibt es jemanden, bei dem du sagst, die hätten 2 Plätze drüber oder drunter sein müssen, glaube ich, wirst du nicht finden. Einen ja, würde ich sagen, okay, ich finde schon, Aston Villa hätte vielleicht einen Platz höher sein können, wobei sie ja punktgleich sind, da ist ja dann auch schon fast egal. Das wirst du wahrscheinlich finden. Aber so 2-3 Plätze, glaube ich, wirst du nicht finden, wenn ich dich jetzt frage, wer von diesen Teams hätte denn 2/3 Plätze höher oder niedriger verdient?
Dann sage ich dir Nottingham. Aber das habe ich die ganze Saison schon über gesagt.
Drunter oder drüber?
Drunter. Am Ende ist ja immer so. Die Tabelle lügt nicht. Das ist ja das, was du gerade versucht hast, etwas intellektueller auszudrücken, als ich jetzt das platt mache. Aber ganz ehrlich gesagt, wenn, also sowas wie Bournemouth oder Brighton mit dem Ansatz, den sie gewählt haben, hätte für mich mehr verdient, europäisch dabei zu sein als Nottingham Forest. Das ist aber einfach nur persönlicher Gusto. Ich mag nicht so gerne das zu passiv sein. Das ist legitim, das ist ein Mittel, das darf man gerne wählen. Ich habe das Gefühl, dass die krass überperformt haben in der Saison, weil sie halt einfach die Chancenverwertung entsprechend dabei hatten, weil sie einen Torhüter hatten, der, glaube ich, über sich hinausgewachsen ist, weil eigentlich jeder einzelne Spieler mindestens 3 Stärkenpunkte über dem war, was er an sich im Videospiel hat, mindestens, zum Teil sogar deutlich mehr. Das ist für mich irgendwie, ja, am Ende ist es cool so, aber ich habe das ja, und da falle ich jetzt auch nicht hinten raus um, ich habe das die ganze Zeit über gesagt und da bleibe ich auch dabei. Das, für mich ist Nottingham das anlagentechnisch schwächste Team da oben drin, und zwar mit einigem Abstand, und da würde ich sogar die ersten 11 inkludieren. Also mir gefällt sowohl, was dahinter kommt, Brighton besser, die sind natürlich noch auf ihre Weise, die sterben teilweise an sich selbst. Mir gefällt Brentford viel, 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 viel besser, also deutlich besser. Mir gefällt Fulham sehr viel besser, auch wenn die natürlich nicht so konstant sind und gerade hinten raus einfach auch selber schuld waren, und Bournemouth ja sowieso, weil die spielen ja auch eher einen reaktiven Ansatz, aber halt aggressiver als Nottingham Forest, und das ist...
Also ich gehe mit bei gefällt mir besser im Sinne von optisch, aber wenn ich die Saison von Fulham und Nottingham vergleiche, ist die natürlich von Nottingham schon besser. Also ich finde das...
Ja, klar.
Ja, genau. Aber nur das, genau. Nur das klar ist, ja, genau. Über also, Gefallen ist eine andere Diskussion, ja. Trotzdem, also ich muss schon sagen, erstens, sie sind ein Farbklecks in der Liga, weil sie machen halt etwas ganz, ganz anders, weil die pfeifen ja wirklich, nochmal, nie, die sind Rang 7. Die waren zwischenzeitlich, was waren sie, zweiter, weiß ich jetzt nicht genau.
Dritter auf jeden Fall. Ja, Anfang April. Ja. Das ist ja, ja eigentlich genau. Das Traurige daran, die hatten es ja
und,
schon.
Und haben Punkte aber Vorsprung. Den wenigsten Ballbesitz der Liga, das muss man sich mal überlegen, die meisten Führungen der Liga, also wie oft die in Führung gegangen sind, dann einfach sich hinten reingestellt haben. Das kann einem jetzt gefallen oder nicht, das ist das, was du meinst. Natürlich ist das manchmal nicht schön. Und trotzdem ist irgendwie in jedem Spiel was drin, weil diese Konter von denen mit dieser Wucht einfach unglaublich sind, und es macht einfach mega Spaß, auch Chris Wood zu sehen und die Standards und so weiter und so fort. Also es ist optisch jetzt, ich sage jetzt mal so, aus dem gestellten Spiel heraus, also aus dem offenen Spiel heraus, ist es mit Sicherheit nicht schön. Aber die Konter, die Standards, die Wucht, das, was in diesen Spielen immer passiert, diese Emotion, die drin ist, das war wirklich geil, muss ich echt sagen. Ich hab mich immer gefreut, die zu haben. Plus, City Ground europäisch, ey, das ist schon, also das wird richtig gut nächstes Jahr. Deswegen hätte ich es in der Champions League auch gerne gesehen, was witzig gewesen wäre, das einfach zu erleben, aber es wird am Ende wahrscheinlich nicht reichen, tippe ich jetzt einfach mal, werden wir sehen, ist ja dann genau die Spannung drinnen. Ich finde schade, ehrlich gesagt, dass sie so abgefallen sind, aber jetzt mal ganz unter uns, es ist ja trotzdem ein Märchen, es ist trotzdem die größte Überraschung, und nochmal, und deswegen glaube ich, ist es auch zur Einordnung nochmal, es ist nochmal die beste Liga der Welt, die ausgeglichenste Liga der Welt, und schaut euch mal an, wer drüber ist. Aston Villa, letztes Jahr Champions League. Chelsea, in den letzten Jahren ausgegeben wie ein Weltmeister, die haben ein Talentlevel, da kann Nottingham nicht mithalten, geht nicht. Newcastle United, selbiges. Ja, auch die waren vor ein paar Jahren noch Champions League, die drücken da rein, sind ein Top 6, Top 8 Team, das ist nun mal so. Manchester City, brauchen wir gar nicht drüber reden. Arsenal, Liverpool, ist ja sowieso eine andere Sphäre. Deswegen, alleine da, also über Brighton zu sein am Ende, über Brentford, über Fulham, über Bournemouth, das ist echt schon wirklich eine Leistung. Und nur ein Punkt weniger als Villa um die Zeit, nur ein Punkt weniger als Chelsea, Newcastle, das ist eine Leistung. Die haben einfach nur Pech, dass sie mit dieser Leistung in einer Liga stecken, die, auf der einen Seite ist es total bemerkenswert, dass sie in so einer Liga, die so ausgeglichen ist, wo du fast jede Woche ein Top-Team hast, dass du in dieser Liga so viele Punkte holen kannst. Auf der anderen Seite ist es natürlich Pech, dass du mit dieser Anzahl der Punkte und mit der Art und Weise dann halt einfach am Ende nur Siebter werden wirst. Das ist einfach so eine Mischkalkulation aus eigentlich Wahnsinn, dass die so viele Punkte holen konnten. Und auf der anderen Seite eigentlich Wahnsinn, dass du in so einer Liga so viele Punkte holst als Nottingham Forest und trotzdem nur Siebter wirst. Das ist ja genau der Irrsinn dieser Liga, und das macht diese Liga ja so unglaublich geil.
Ja, 100%. Also das wird, und dann sind wir eher schon auch schon am Ende angekommen. Ich hoffe und glaube, wir haben jetzt nicht mehr allzu viele Themen. Also seht's uns nach. Es gibt noch nicht so viele, wie ich dachte, aber es gibt natürlich das ein oder andere Personelle schon, was sich tut bei gewissen Vereinen, wo darüber gesprochen wird, dass sich Frimpong zu Liverpool, Kevin De Bruyne zu was haben wir, Aston Villa und oder auch Liverpool.
Liverpool auch, tatsächlich.
Ja, genau.
Dienhausen zu Real Madrid.
Genau, Dienhausen zu Real Madrid. Ich weiß nicht, wollen wir es im Schnelldurchgang noch machen? Mit Daumen hoch, Daumen runter. Es wird wahrscheinlich der Sache nicht gerecht.
Nee, also Meinhausen, das ist ja sowieso, das hab ich, ich habe es gestern am Spiel gesagt, einer der besten Innenverteidiger der Liga, eins der größten Talente der Welt auf seiner Position. Im Dezember kannte den noch kein Mensch oder beziehungsweise nur Experten kannten ihn. Und jetzt mittlerweile ist er einer der besten Verteidiger der Welt, spanischer Nationalspieler, also absoluter Sure-Shot für Real Madrid, musstest du holen. Ich weiß, dass sie lieber Saliba gehabt hätten, haben aber ziemlich schnell gemerkt, dass da nichts gehen wird und dann sind sie schnell geworden und Meinhausen, klasse Deal. Geiler Typ, der hat auch noch seine Schwächen, gerade was so, dürfte mit mir ein paar Mal essen gehen, aber insgesamt natürlich ein absoluter Traumdeal, diesen Spieler zu bekommen, ist musst du machen, auf jeden Fall.
Ja, schade für Bournemouth natürlich, aber denen wird schon was einfallen, würde ich jetzt mal tippen, das wird schon passen. Ja, genau, also dann die Gerüchte, wie dann alles aussieht, machen wir dann wahrscheinlich, wenn es soweit ist. Wir müssen eher auch nochmal, das können wir auch schon mal sagen, wir werden uns ein bisschen neu aufstellen, zumindest das versuchen für die neue Saison und vielleicht beinhaltet das auch, dass wir im Sommer zumindest vereinzelt mal rauskommen mit einem Podcast oder mit vielleicht zumindest einem kleinen Schnipsel für soziale Netzwerke. Also folgt uns schon mal auf Click and Rush und damit auch das nicht untergeht, das ist zwar jetzt unklug gesetzt von mir am Ende, aber auch diese Folge wird präsentiert von manscaped.com. Das sei nochmal gesagt, denn das ist eine gute Möglichkeit für euch, A, den Winterpelz, der final runter muss, einfach loszuwerden und B, uns damit was Gutes zu tun und das ist dann Win-Win gleichzeitig euch, denn ihr müsst nichts zahlen für dieses Sponsoring, das Manscaped für diesen Podcast macht, sondern ihr kriegt Ware dafür, sogar noch mit einem Rabatt von 15%, Free Shipping und sogar der Möglichkeit, 30 Tage lang auszuprobieren, ohne irgendein Risiko zu tragen und dann zurückschicken zu können, falls es euch nicht gefällt. Und bei uns kommt aber gleichzeitig ein bisschen was an, was dann letztlich die Firma Manscaped ja an uns bezahlt, sodass das Ganze hier so weitergehen kann, wie es weitergeht, sodass ja, die Mühen, die wir reinstecken, auch weiterhin sich lohnen für uns, in Anführungszeichen.
Ich darf auch noch ganz kurz einen Hörer zitieren. Kein Witz, das hat er mir geschrieben, ich kann sogar einen Screenshot posten, wenn ihr das wirklich verlangt oder euch schicken. All die Produkte von Manscaped sind der Hammer, ganz anderes Leben jetzt, hahaha. Also der hat sehr, 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 sehr gut eingekauft und zwar, also erstmal Rasierer sehe ich, Platinum Package und The Shears, das glaube ich sind Unterhosen, oder was ist das? Ich glaube schon. Und auf jeden Fall Deodorant und alles mögliche, Gel auch noch gekauft. Also der hat wirklich alles gekauft, was irgendwie geht. Also vielen, vielen Dank für euren Support. Und nochmal, also ihr seid das, die das gesagt haben. Wir sagen das auch, klar, aber bei uns denkt man dann immer, ja, müssen die ja sagen. Nein, müssten wir nicht. Sagen wir aber, weil wir verkaufen uns nicht so, sondern wir stehen wirklich hinter den Produkten. Ansonsten würden wir das nicht machen. Und ihr seht das ja. Ihr seid davon ja auch begeistert. Also es gab bis jetzt noch keinen einzigen, der mir negative Sachen geschrieben hat, sondern alle finden es genial. Und ich war schon Kunde, bevor wir, bevor Manscaped Partner geworden ist.
Ja, glaube auch, dass das Feedback dann dafür spricht, dass, also ich habe es bislang noch nicht anders bekommen. Gab sogar in einem Fall mal versehentlich wohl einen Abschluss von diesem Peak Hygiene Plan, der dann sehr, sehr schnell gecancelt worden ist, auch wenn da wohl kein Fehler vorgelegen hat. Zumindest hat man mir das so gesagt. Aber trotzdem hat man das gemacht. Also die Firma ist auch sehr, sehr kundenfreundlich. Und nochmal, also ihr kauft ja nichts, was ihr nicht gesehen habt. Lasst euch das Ding kommen, schaut es euch an. Wenn ihr jetzt sagt, ja gut, mein Gott, das ist ein ganz normaler Rasierer, brauche jetzt nicht unbedingt. Dann auch gut, schickt es wieder zurück. Ich habe das noch nicht erlebt. Ich muss ehrlich sagen, bei mir hat es wirklich vieles verändert. Hab neulich wieder die Situation gehabt, dass ich angefangen habe zu rasieren. Das ist so typisch für mich und dann fällt Darko aus und dann habe ich mir gedacht, ah Mist, ey, jetzt habe ich so eine halbe Frisur im Gesicht und eine halbe nicht. Innerhalb von 10 Minuten ist das Ding wieder völlig, also muss man ganz kurz nur anstecken, 10 Minuten später kann man wieder damit arbeiten. Das ist für mich wahrscheinlich die größte Errungenschaft in meinem Leben, weil vorher war das immer bodenlos, jetzt geht es sehr, sehr gut. Daher uneingeschränkte Empfehlung und wie gesagt, was ihr damit tut, ist, ihr helft auch uns. Der Code ist selbstverständlich verlinkt, Klick ist der Rabattcode, den müsst ihr an der Kasse im Checkout eingeben, dann bekommt ihr 15%. Und die Leute von Manscaped wissen, dass wir euch geschickt haben, was sich wiederum positiv auf unseren Podcast auswirkt. Soweit. Jetzt nämlich wünschen wir euch viel Spaß. Ich weiß gar nicht, ob das schon safe ist, sollen wir sagen, wo wir sind am Wochenende. So ganz traue ich mich noch nicht, weil ich das Gefühl habe, bei Sky ist das noch Work in Progress, wie es dann wirklich am Ende exakt aussehen wird. Aber es gibt zumindest Vorläufiges.
Ja, also ich kann es ja, soll ich es verklausuliert sagen oder soll ich es ehrlich sagen? Also, es könnte sein, dass ich bei einem es wird ja eine Konferenz geben, um oben, so zumindest wurde es gesagt, und Stand jetzt würde ich mich um Aston Villa gegen Manchester United kümmern. Da brauchen wir jetzt auch nicht dran lang drum rumreden. Das ist jetzt Stand der Dinge. Also, aber ich weiß nicht genau, ob sich da noch was ändert. Das kann natürlich sein, aber ich glaube, das ist spannend geblieben. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass es da so bleiben wird. Das ist
genau
jetzt Stand der Dinge.
Also das Einzige, warum ich das jetzt so sage, wie ich sage, ist, ich glaube, im Moment ist eine Viererkonferenz geplant. Ich weiß nicht, ob es eine Fünferkonferenz gibt. Das wäre das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, dass man es irgendwie noch hochtiert. Aber das, was ich euch jetzt sage, ist einfach nur die Einschätzung eines Menschen, der technisch keine Ahnung davon hat, was zu tun und zu lassen ist. Zum jetzigen Stand, und da wird sich ziemlich sicher auch nichts dran ändern, würde ich mich um das Einzelspiel kümmern von Chelsea gegen Nottingham oder andersrum Nottingham gegen Chelsea. Das heißt, nicht in der Konferenz sein, sondern mich einzeln darum kümmern. Wir haben ja ein paar Leute, die aber, glaube ich, nur Chelsea schauen wollen, und da müssen wir uns dann auch redaktionell entscheiden, wie wir mit den entsprechenden Ergebnissen umgehen. Aber da wird viel gerechnet werden nebenbei. So viel ist, glaube ich, ziemlich sicher am kommenden Sonntag. Das wird grandios. Also ganz ehrlich, ist wahrscheinlich nicht ganz das Finale der letzten Saison oder der letzten Saison nennen, wo es ja jeweils noch um die Meisterschaften ging. Ich glaube, vor 2 Jahren war das so, wo kurz echt mal Liverpool Meister war und dann hat City nach 0-2 gegen Villa noch gedreht. Ganz so ist es nicht und wahrscheinlich aber irgendwie trotzdem in der Größenordnung fast noch besser als damals, weil wir haben es ja jetzt gerade schon durchgerechnet einmal, so einfach ist es nicht. Deswegen, schönes Ding.
Sehr. In diesem Sinne, es gibt wieder mein obligatorisches, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, und ich freue mich sehr auf das Saisonfinale, ich glaube ihr euch auch, das wird nochmal großartig, nochmal alles raushauen, werden wir auch, und dann ist Sommerpause. In diesem Sinne, ein vorletztes Mal in dieser Saison. Cheers!